Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Urform der Demokratie, die Landsgemeinde, nur noch zwei Kantone praktizieren sie, Appenzell-Innerrhoden und Glarus. In Glarus ist sie immer am ersten Sonntag im Mai. So richtig kontroverse Traktanten sind das Jahr am Sonntag aber nicht dabei. Und nach der Urform der Demokratie tauchen wir rein, einmal in eine virtuelle Welt, in der Eishalle Grüsch. Dort gibt es eine neue Attraktion. Und wir tauchen auch rein in die lukrative Erotikbranche. Eine Bündnerin erklärt ihren Beruf, der Onlyfans-Beruf. Das Dreh der sechs Sexy-Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag, am 3. Mai. In der Redaktion der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Die älteste Form der Demokratie, die Landsgemeinde, wird nur noch in zwei Kantonen zelebriert, in Appenzell-Innerrhoden und in Glarus. Etwas, was eine Landsgemeinde auszeichnet, ist, dass alle Stimm- und Wahlberechtigten ein Rederecht haben. Aber anders als beim Urnensystem sieht man bei der Landsgemeinde, wer wie abstimmen tut und wählen tut. Sechs, wie es ist, Glarner Landsgemeinde ist immer am ersten Sonntag im Mai und damit auch immer eine Woche nach der Landsgemeinde in Appenzell-Innerrhoden. Und im Vergleich zu Appenzell dürfte Glarner Landsgemeinde diesen Sonntag eine kurze Sache werden. Der Rutsch Minzi mit den Höhepunkten.
Nach der Eröffnung der Landsgemeinde und der Rede vom Landammen kommt es zu den Wahlen. Neben den neuen Richter für das Glarner Obergericht werden auch ein neuer Landammen, also der Regierungspräsident, und ein neuer Landesstatthalter, also der Vizepräsident, gewählt. Turnusgemäss kandidieren der Kasper Becker als Landammen und der Andrea Bettiger als Landesstatthalter. Die Wahlen bedeuten auch, dass der amtierende Landammen Benjamin Müllimann abtritt. Und weil er ja der Kanton Glaris seit Ende letzten Jahr als Ständerat in Bern vertritt, ist die Eröffnung der Landsgemeinde 2024 auch seine letzte Amtshandlung als Regierungsrat. Nach den Wahlen werden die verschiedenen Personen ihre neuen Ämter vereidigt. Genau das wird auch der Thomas Giudi. Er ist als Nachfolger von Benjamin Müllimann in die Regierung gewählt worden. Nach seiner Vereidigung ist er offizielles Mitglied der Glarner Regierung. Insgesamt 7 Traktanden werden an der Landsgemeinde in diesem Jahr verhandelt, inklusive Eröffnung und Wahlen. Unter anderem wird der Steuerfuss für das nächste Jahr festgelegt, über eine Reorganisation der sozialen Dienste wird diskutiert und über eine gerechtere Verteilung vom Pachtland der Gemeinden wird abgestimmt. Bei 2 Traktanden dürfte es ein bisschen mehr zu debattieren geben. Das eine ist das kantonale Velogesetz. Das muss an das neue Bundesgesetz angepasst werden. Den Grünen ist das Ganze aber ein bisschen zu wenig konkret und darum haben sie einen Änderungsantrag angekündigt. Das zweite Traktandum, wo ein paar Leute dürfte ja das Rednerpult ziehen, ist die Erweiterung der Berufsschule zu Ziegelbrück. In der soll nämlich in Zukunft auch Pflegeschule Platz finden. Für das braucht es aber ein neues Schulgebäude und eine neue Turnhalle. 35,6 Millionen Franken soll das Ganze kosten. Der Kredit muss die Landsgemeinde genehmigen. Die Mitte will der Betrag aber um 1 Million aufstocken, also dass die Turnhalle kaum wettkampftauglich gebaut werden.
Glarner Landsgemeinde, die ist am Sonntag eröffnet, wird sie um 10:30 und auf südostschweiz.ch. Dort gibt es einen Livestream. Der Deutschschweizer Weltjugendtag, der ist an diesem Wochenende Gast in Chur. Über 600 junge Katholikinnen und Katholiken kommen in die Bündner Hauptstadt. Sie werden zusammen beten, Gottesdienst feiern und singen. Im Vorfeld von dem Weltjugendtag berichtet RSO diese Woche in einer Serie über Themenfelder zur Religion. Heute geht es sinngemäss um den Aderlass, denn es gibt immer weniger junge Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Und doch, die Jungen, es gibt sie doch noch. Sichtbar sind sie an dem Wochenende in Chur bei dem Weltjugendtag. Was verbindet und wie sie so denken, das jetzt alles im Beitrag von der Christina Schmid.
Bis zu 600 Jugendliche und junge Erwachsene pilgern das Wochenende zum Weltjugendtag. Ein Anlass für die katholischen Gläubigen, wo sie können beten, Gottesdienst feiern und Konzerte hören. Weil es in den einzelnen Regionen in der Schweiz nicht Unmengen von überzeugten Gläubigen gibt, ist das eine Möglichkeit, wo sie sich treffen und austauschen können. Das sagt Daniel Krieg, Domdekan und Leiter des Priesterseminars in Chur.
Woher kommen wir? Woher gehen wir? Menschen, die auch. Ja, weil auch junge Menschen suchen, Gemeinschaft im Glauben ein Stück weit. Um zu spüren, ich bin ja nicht allein da, sondern ein anderer ist auch unterwegs mit mir. Sie suchen das, die religiös so ein bisschen affin sind. Leute, die ähnlich denken, dass sie sich einfach ungefiltert auch mal davon reden können und austauschen miteinander.
International gesehen ist der Weltjugendtag der grösste Anlass der katholischen Kirche für Jugendliche und junge Erwachsene. Es kommen jeweils gut 2 Millionen Menschen zusammen. National gesehen ist der Anlass viel kleiner mit den durchschnittlich 500 bis 600 Besucherinnen und Besuchern.
Die Bewegung hat so ein bisschen etwas in Gang gesetzt, wo, ich habe vorher gesagt, man sucht so ein bisschen die Gemeinschaft von Gleichdenkenden und merkt plötzlich, dass es das weltweit gibt, wo sich von 500.000 bis fast 2 Millionen treffen. Ähnlich denken und da werden Glückshormone ausgeschüttet, oder? Da fühlt man sich verstanden und hat dann das versucht, auch ein Stück weit überzuretten in den Alltag hinein. Also es gibt auch das Ganze so organisiert in der Schweiz.
Der nationale Weltjugendtag findet einmal im Jahr statt. Weil das vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber nicht langt, haben sie regionale Gruppen mit dem Namen Adorei gegründet, wie der Daniel Krieg gesagt. Dort treffen sie sich einmal im Monat oder auch öfter, um das zu machen, was sie auch am Weltjugendtag tun. Beten, singen und Vorträge halten.
Es ist, wenn es verliebt sie ein Stück weit auch, dass sie eine unglaubliche Liebe von Gott her spüren und auf die Antwort geben. Und dass sie merken, sie sind nicht allein und dass das ihnen eine unglaubliche Kraft gibt und sie ihnen gut tut und sie sich darum so treffen und das versuchen zu pflegen.
In den Medien und der breiten Öffentlichkeit wird immer wieder darüber geredet, dass sich die katholische Kirche öffnen und ändern muss, wenn sie nicht noch mehr Mitglieder verlieren möchte. Es wird etwa gefordert, dass Frauen Priesterinnen werden dürfen oder dass Priester sollen dürfen heiraten. Doch die Jugendlichen, die am Weltjugendtag teilnehmen, die sehen das häufig ganz anders. Sie sind eher traditionell.
Die man sieht in der Kirche, in der Liturgie, sind vielleicht eher traditionell. Ich würde es mal so sagen, eher bewahrend. Das gibt auch Sicherheit. Und wir Menschen in einer unsicheren Welt sehnen uns nach Sicherheit. Aber die zum Teil ministrieren, die sind auch sehr offen wieder. Was auch immer das heisst. Die Herausforderung ist, wenn wir trotz unserer Verschiedenheit, trotz vielleicht unserer Affinitäten, eher traditionell, eher weltzugewandt, offen, dass wir versuchen, miteinander einen Weg zu gehen im Glauben.
Ein Bild von konservativen, jugendlichen Katholikinnen und Katholiken zeichnet in Frankreich auch die liberale Zeitung La Croix. Die hat letztes Jahr über 30'000 junge Menschen befragt, die sich für den Weltjugendtag in Lissabon angemeldet haben. Die Auswertung hat gezeigt, dass sie Anhänger sind von der traditionellen Ausrichtung. Dass sie im Gegensatz zu älteren Generationen nicht wollen, dass sich die Kirche ändert. Und die jungen Menschen, die kommen zum grössten Teil aus Familien mit hohem Bildungsniveau. Der Daniel Krieg sagt,
Frankreich ist sehr säkular und in einer so schnelllebigen Zeit sieht man sich nach Halt, nach Festigkeit, nach klaren Richtlinien. Das macht das Leben manchmal ein bisschen einfacher. Tendenziell stimmt das schon. Die Weltjugendtreffen sind tendenziell wahrscheinlich eher bewahrend, weil sie da auch einen Halt erfahren und ihnen das wichtig ist. Und das ist es ja auch. Das heisst ja nicht, dass man ihre liturgischen Formen muss über den Haufen werfen muss. Das hat ihren Wert in sich.
Darum, glaubt Daniel Krieg, würde ein ähnliches Ergebnis herauskommen, wenn man so eine Umfrage in der Schweiz durchführen würde, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Weltjugendtag. Würde man aber diese Umfrage bei allen jungen Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz machen, dann würde das Bild anders aussehen.
Ich habe nicht so gerne Schubladen, weil die Schubladen abgrenzen voneinander. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass der andere, wenn er auch jetzt vielleicht ein bisschen progressiver eingestellt ist, dass man nicht urteilt, sondern dass man den anderen versucht zu verstehen, was sein Anliegen könnte sein. Da kann sich das ergeben, was ich vorher gesagt habe, dass man vielleicht plötzlich einen Weg findet, wenn eine Kirche gehen kann.
Es braucht alle, glaubt der Daniel Krieg. Die Traditionellen und die Progressiven. Auch in der katholischen Kirche gäbe es Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner. Alle haben die eine andere Ausrichtung, aber sie gehören zur gleichen Kirche. Und so sagt das auch bei den Jungen. Eins sagt aber bei allen gleich. Sie wollen gesehen und gehört werden und Gott näher kommen.
Und das war sie, unsere Wochenserie zum Thema Jugend und Kirche von der Christina Schmid. Wer will wissen, wie das so abgeht an dem Weltjugendtag, der und der darf heute Abend oder morgen den ganzen Tag in der Kathedrale einmal reinschauen. Vor ein paar Wochen hat der Bündner Autor, der Philipp Gurt, seinen 14. Kriminalroman mit dem Titel «Bündner Blutmond» herausgegeben. «Bündner Blutmond» ist aktuell auf Platz 5 der Schweizer Bestsellerliste. Warum der Buchautor von Haldenstein auch nach 25 Büchern immer noch aufgeregt ist, wenn eins veröffentlicht wird und warum er beim Schreiben amig selber nicht weiss, wie die Geschichte ausgeht, das jetzt ein Beitrag von der Carina Melcher.
Der Philipp Gurt schreibt seine Bücher in seiner Arverstube in Haldenstein. Im stillen Kämmerli, wie er sagt. Und im stillen Kämmerli, dort sind schon ein paar Bestseller entstanden. Seine Biografie «Schattenkind» und der Krimi «Bündner Abendrot» sind mehrere Wochen auf Platz 1 gewesen. Wenn ihm dort mal aber jemand gesagt hätte, dass seine Bücher mal Bestseller werden, er hätte es nicht geglaubt, erzählte Philipp Gurt.
Ich habe mir dort mal auch nie Gedanken gemacht, komme ich auf eine Bestsellerliste. Wo ich es das erste Mal geschafft habe, auf Platz 5, hat mir das ein Kollege gesagt und ich denkt, der spinnt, der hat im falschen Ort geschaut. Ich gehe jetzt nicht nachschauen, es wird nur Enttäuschung sein. Aber es ist tatsächlich, sind sie erst Jahre später, wo dem die nächsten Bestseller reingetrudelt sind, habe ich es gesehen und ja, ich hätte es nicht gedacht.
Wo er vor 15 Jahren angefangen hat mit Schreiben und die ersten paar Leute in Graubünden seine Bücher gekauft haben, hat er aber genauso viel Freude gehabt wie jetzt, wo er so einen Erfolg hat. Auch wenn Philipp Gurt schon viele Bücher geschrieben hat, aufgeregt ist er auch heute noch, wenn er ein neues rausgibt. Weil, ob es gut ankommt oder nicht, das weiss er halt erst, wenn es fertig ist.
Schreiben ist so ein einsamer Prozess. Also man hat eigentlich auch ein schlechtes Belohnungssystem. Wenn ich ein Bild male, kann ich schnell mal jemandem zeigen, der sieht sofort, das Bild kommt gut oder nicht. Beim Schreiben musst du warten, bis die Erste, also die Lektorin, gelesen hat und nachher auf die Leser warten. Und das heisst einfach, ja, hoffen, man hat es richtig gemacht.
Was der Philipp Gurt meistens auch erst am Schluss vom Schreiben von einem Buch weiss, ist, wie es überhaupt ausgeht. Er wüsste zwar am Anfang, in welcher Jahreszeit Geschichte spiele und was für Figuren vorkämen, der Rest ergebe sich dann aber von selber.
Ich schreibe meistens einen Prolog und bis am Schluss des Buchs ändert sich alles noch etwa 6, 7, 8 Mal, auch der Täter. Aus gewissen Liebefiguren werden wieder eher Kriminelle und umgekehrt. Und das Schönste daran ist, dass ich mich selber durch die Geschichte treiben lasse. Ich habe wirklich keinen Plan, wer der Mörder ist. Und darum glaube ich auch, kann ich den auch so gut verstecken, weil ich es gerne nicht extra mache.
Er fange einfach einmal an und überlege teilweise nicht einmal, was auf der nächsten Seite passieren soll. Als Selbstläufer sieht er seine Bücher aber gleich nicht.
Zweifel hat man, glaube ich, immer als Autor, weil eben, du bist ja so auf dich selber zurückgeworfen. Aber der Drang, unbedingt müssen schreiben, ich kann nicht schreiben. Das heisst, auch wenn morgen kein Mensch mehr meine Bücher würde lesen, wirklich niemand mehr, ich würde gleich weiterschreiben. Es ist einfach schön.
Wenn er Schreinerarbeiten machen müsste, dann gäbe es wahrscheinlich einen dreibeinigen Tisch, der schief steche. Das Schreiben aber, das sei ihm einfach gegeben.
Der neueste Krimi von Philipp Gurt, «Bündner Blutmund», ist das 7. Buch, das sich um die Figur von der Ermittlerin Giulia de Medici und ihre Kriminalfälle drehen tut.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Und jetzt tauchen wir in die Erotikwelt so richtig zur Zeit. Es ist nämlich genau 28 Minuten vor dem Sexy. Und jetzt wird es sexy. Es ist ein Tabuthema, das eigentlich nur im stillen Kämmerli besprochen wird oder im Freundeskreis. Nicht wenig machen sich Verleger darüber lustig. Die Sexualität. Der Thies Fritschi ist bei einer Influencerin daheim gewesen, die explizit Bilder und Videos von sich im Internet verkaufen tut. Er hat sie bei der Arbeit begleitet und vor allem will er wissen, was das für einen Einfluss hat auf ihr tägliches Leben.
Reden wir mal Tachles. Ich behaupte, wir alle haben sexuelle Bedürfnisse. Die kann gestillt werden mit dem Partner oder Partnerin. Natürlich gibt es aber auch Internetseiten dafür. Die Plattform OnlyFans ist berühmt-berüchtigt für erotische und pornografische Inhalte. Ich bin angeschrieben worden von der Lou, die genau diesen Inhalt anbietet. Auf Wunsch von ihr brauchen wir da nur ihren Künstlernamen. Onlyfans kann man ein bisschen vergleichen wie Facebook oder Instagram. Man folgt einer gewissen Person. Einen grossen Unterschied gibt es aber.
Onlyfans ist es so, dass du abonnieren musst. Entweder es gibt kostenpflichtige Frauen in dem Sinn oder kostenlos. Das ist jedem selber überlassen.
Die Lou selber hat zwei Onlyfans-Accounts. Das eine ist gratis, beim anderen, beim VIP, zahlt man nicht ganz 10 Franken für das Abo. Der Preis bestimmt die 22-Jährige selber. Alles in allem folgen ihr rund 2200 Leute, alles Männer bis auf eine Frau. Für die macht sie Folgendes.
Livestreams bitte ja, dann Videos, Wunschvideos, Bilder und dann kommen halt noch so Sachen wie Sockenverkauf, Tankerverkauf. Es gibt auch Leute, die Hosen kaufen wollen oder BHs.
Das für ihre Abonnenten. Der jüngste sei 20, der älteste, den sie hatte, war 71. Wie viel das sie verdient, hat sie nicht sagen. Nur so viel, man könne gut davon leben. Der Arbeitstag von der Lou sieht folgendermaßen aus. Jeweils am Morgen geht sie zu ihrem PC, chattet, beantwortet Anfragen. Zum Teil ist das nur ein freundliches «Guten Morgen» oder eine längere Konversation.
Es gibt schon Leute, die dann schreiben, ja, ich würde dich gerne treffen, aber es gibt dann halt auch wieder die Leute, die auch unerkannt bleiben und auch nicht ihren Namen sagen und die einfach nur meine Sachen haben wollen, damit sie mit mir schreiben wollen, weil sie keine Ahnung, vielleicht einsam sind, weil sie keine Freundin haben oder schon ein bisschen älter sind und vielleicht geschieden sind. Und die brauchen halt manchmal ein bisschen ja, Unterhaltung mit Leuten, die sie halt schreiben können und das halt eben über alles. Logischerweise auch über das normale Zeug, aber eben dann kommt dann wieder das Sexuelle, wo sie mit mir darüber reden können, was für Fetisch sie haben, was für Erfahrungen sie bis jetzt gemacht haben.
Die Arbeit am PC gehe ich am längsten, weil sie jedem Einzelnen zurückschreibe. Und dann sind eben noch die Bilder und Videos, die sie macht.
Was immer gut angekommen ist, ist sicher mein erstes Mal. Das heisst, mein erstes Mal in Unterwäsche vor der Kamera. Mein erstes Mal Selbstbefriedigung vor der Kamera. Dann gibt es eine Mehrheit, die auf Videos stehen mit einem Dildo. Also es kommt immer ganz darauf an. Aber ich würde sagen, Analvideos und Sextapes, das sind so zwei Kategorien, die am besten ankommen. Einfach.
Die Videos wünschen sich die Kunden selber. Und die filmt dann die Lou auch zuhause in ihrer Wohnung. Wo sie genau in der Region Via Mala wohnt, sollen wir doch bitte auch weglassen. Und so ein Kundenvideo hat sie dann auch aufgenommen. Natürlich habe ich jetzt nicht gerade gesehen, wie sie akrobatisch mit Dildos umhantiert. Sie hat für einen Kunden eine Penisbewertung gefilmt. Also jemand hat ein Bild geschickt von seinem besten Stück und sie gibt auf dem Bett in Unterwäsche ihren Kommentar ab. Und so tönt denn das.
Hey du, hier ist Lou. Wie gewünscht dein Wunschvideo? Du hast mir ja Fotos zugeschickt. Also ich würde sagen, dein Schwanz ist so eine 9 von 10. Ich finde, die Größe und Breite ist sehr gut. Er könnte ein bisschen kleiner sein für mich. Ansonsten stehe ich eher drauf, wenn es so rasiert ist. Aber es ist ja nicht schlimm, jeden das seine. Das war's eigentlich schon. Und dann danke ich dir und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ihre Kommentar zu den einzelnen Bildern meine sie ehrlich, sagt die Lou. Um das eigene Vergnügen gehe ich es dann nur bedingt. Ab und zu, wenn sie mit einer Kollegin Videos aufnehme, hat sie Spass. Dann gibt es wieder Tage, wo sie es anschiesse. Die Lou vergleicht es wie mit einem normalen Job, wo all ihre guten und schlechten Tage haben. Ich finde aber, es ist schon noch etwas Spezielles, wenn man weiss, dass am anderen Ende irgendeine unbekannte Person hockt und sich zu seinen Videos befriedigt. Denn die Lou, das darf man sagen, ist ansehnlich und sehr hübsch. Sie störe das nicht, dass jemand hinter dem PC hockt und in ihren Worten einen oben runterholt.
Also so in dem Sinn, wenn ich jetzt mit denen chatte oder ich weiss, sie schauen mein Video an, dann weiss ich ja, was sie machen, oder? Was dann halt ein bisschen schwierig wird für mich, ist dann, wenn ich halt in der Cam bin und der User darf auch seine Cam einschalten. Dann wird es ein bisschen komisch für mich, weil mit dem einen bin ich im Gespräch und der andere schaltet die Kamera ein und ich sehe, was er dort macht. Dann ist es für mich schwierig, jetzt zu schauen, okay, warte, ich habe mit dem da noch ein Gespräch offen. Der will aber etwas anderes von mir hören, damit er halt dort weitermachen kann, wo er gerade dran ist. Und dann wird es ein bisschen schwierig.
Aber wo ist da für die junge Frau eigentlich die Grenze? Was würde sie nicht machen?
Das sind definitiv Schmerzen. Also das Wichtigste, was sie bis jetzt mit den Videos gegangen ist, ist ein Sextape und Analvideos. Weil Analvideos, habe ich auch am Anfang gesagt, das werde ich nicht machen, das ist nicht meins. Aber wenn jetzt jemand den Wunsch hat und er sagt, ich will ein Analvideo, dann mache ich es. Aber es wäre jetzt nicht etwas, wo ich von mir aus sage, hey, das ist ein Fetisch von mir oder hey, ich mache das gern.
Tönt hart nach Prostitution. Das verneint aber die Lou, denn sie bestimmen am Schluss immer noch, wo die Grenzen sind.
Wenn jetzt der Kunde sagt, man bietet mir 1'000 Dollar und ich soll mit ihm schlafen. Also sorry, dann tut es mir leid, aber das ist ein No-Go von mir. Das werde ich so einhalten und das gibt es nicht.
Wir sind dann noch zusammen mit ihrem Hund im Quartier gelaufen. Auf einem Bänkli hat sie mir dann gesagt, dass sie eigentlich eine ganz normale Frau sei, mit Hobbys wie Tanzen und Shooten. Gewisse Leute machen sie ab und zu schon blöd an wegen ihrem Job. Das sagen dann aber Heuchler.
Wenn sie auf Hamburg in die Ferien gehen, kannst du mir nicht erzählen, dass sie nicht auf die Reeperbahn gehen. Also wirklich. Und nur verkaufe ich mich nicht so, wie sie sich verkaufen, dass sie jetzt mit anderen Männern müsste schlafen, sondern ich mache das halt übers Internet.
Die Familie von der Lou selber steche hinter dem, was sie macht. Das Problem sei meistens das Umfeld. Weil sie auf Onlyfans ist, hat sie gute Freundschaften verloren.
Für was soll ich mich denn rechtfertigen? Schlussendlich ist es mein Leben, mein Körper, mein Ding. Ich darf mit dem machen, was ich will. Es hält mich niemand auf. Das kann mich auch niemand aufhalten in dem Sinn. Ich schenke den Leuten eine Rechtfertigung, die es in dem Sinn verdient haben und die mich trotzdem auf dem Weg begleitet haben. Und den Rest ja, sollen sie auch denken, was sie wollen.
Wie lange die Lou noch auf Onlyfans ist, wissen sie nicht. Solange es Spass mache und sie dahinter stehen, wird sie Unterwäsche verkaufen und erotische und explizite Filme machen.
Ja, und das war der Beitrag von Thies Fritschi, der eine junge Frau auf Onlyfans begleitet hat. Ja, und nach der Erotikwelt tauchen wir jetzt in die virtuelle Welt. Mit Hilfe von Virtual Reality Brillen, beispielsweise ein Gebiet von Zombies oder auch sich befreien oder auch sich gegenseitig abschiessen. So krass kann es sein. Das kann man auch in Grüsch in der Eishalle machen und in der neuen Virtual Reality Hall. Die Halle die wird jetzt dem bald vom HC Prättigau Herrschaft in Betrieb genommen. Es berichtet der Laurin Michael.
In der Eishalle zu Grüsch gibt es ein neues Spielfeld. Nicht wie im Winter aus Eis, nein, auf dem Boden sind verschiedene Linien mit weißer Farbe aufgezeichnet und auf der Seite hat es Plakate, die wichtig sind für das Spiel. Das ist der Spielraum der neuen Virtual Reality, kurz VR Arena Grüsch. Spielen können die Leute verschiedene Spielmodi, wie der Präsident vom HC Prättigau Herrschaft, der Stefan Weber, sagt.
Ja, es sind ganz verschiedene. Wir haben zwei verschiedene Anbieter, die ich drauf habe. Eins ist wirklich da die Hero Zone, wo man fünf verschiedene Spiele hat, wo man im Team spielt, wo man gegeneinander spielt. Und dann das eine ist einfach ein ganz normaler Lasertag.
Die Leute, die spielen, legen da VR-Brille an und heben in beiden Händen einen Controller. Das ist wie ein Griff, wo man dann Sachen wie die Waffen aufheben und dann auch schiessen kann. Die Idee von einer VR-Arena ist von Stefan Weber gekommen.
Um einfach zu sagen, wir müssen irgendetwas im Sommer in dieser Eishalle machen. Wir haben ja jetzt den Betrieb seit dem letzten Jahr in unserer Verantwortung. Und es kostet einfach auch, wenn sie leer ist, sie braucht Strom. Und irgendetwas müssen wir machen. Und nur mit den Events, die wir bis jetzt vermietet haben, ist einfach zu wenig.
Schlussendlich sei eine VR-Arena etwas, das mit wenig Kosten aufgebaut werden könne. Es brauche nur 4 Brillen, ein paar Poster an der Bande und ein bisschen Farbe. Brillen sind gesponsert worden und die verschiedenen Plakate, an denen sich die Brillen orientieren tun, kosten die um die 200 bis 300 Franken. Das Ganze sei jetzt einmal ein Projekt, aber der Stefan Weber sieht auch Potenzial für die Zukunft.
Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie der Anklang ist jetzt in diesen 2 Monaten Pilotphase. Und wenn sich das Anklang findet, ich meine, die Halle wäre nur gross für eine ganz coole virtuelle Arena. Ich glaube, mit 60 mal 30 Metern wären wir dann fast einer der grössten in der Schweiz.
Für den Stefan Weber sei klar, dass mit der VR-Arena nicht gerade alle Kosten abgedeckt werden. Aber es sei ein Teil des Geldes, wo der HC Prättigau Herrschaft braucht, um die Eishalle zu Grüsch zu betreiben.
Ja, und die virtuelle Arena in Grüsch hat am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag offen. Auf zumal spielen können maximal 4 Leute.
Sport.
Ja, und die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft die startet heute in einer Woche ins WM-Abenteuer in Tschechien. Gestern hat die Nationalmannschaft das letzte Testspiel auf Schweizer Eis gehabt. Es berichtet der Ruotsch Minzi.
In der Swiss Arena zu Kloten hat mit Schweden der ultimative Angstgegner der Schweizer gewartet. Seit 8 Jahren hat Eishockey-Nazi nicht mehr gegen die Skandinavier gewinnen. Auch gestern Abend hat es wieder nicht geklappt. Sie sind bei der 1-2-Niederlage aber nicht dran gewesen. Auch wenn es bitter sei, schon wieder verloren zu haben, haben sie eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, meint der Schweizer Nazi-Verteidiger Dominik Egli.
Wir haben eigentlich echt einen guten Match gezeigt. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist die Chance-Auswertung. Ja, zu wenig kaltblütig vor dem Goal, aber sonst, ich glaube, ja, es war ein enges Spiel, wie erwartet, und ja, es hätte auf unsere Seite kippen können.
Das mit der Chancenauswertung streicht auch der Rekordnationalspieler und HCD-Stürmer Andres Ambühl raus. Die müssen sie bis zur WM sicher noch verbessern. Das sei aber nicht das Einzige.
Wir müssen noch ein bisschen schleifen und weiterarbeiten, noch alles ein bisschen systemtechnisch, alles noch so die kleinen Sachen, die wir falsch gemacht haben, abschalten. Und dann, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
Verbessern können sich die Schweizer schon morgen und übermorgen in den 2 letzten Testspielen vor der WM gegen Finnland und Tschechien. Die nächsten Tage sind vor allem auch für den Trainer Patrick Fischer ganz schwierig. Er muss gewissen Spielern noch beibringen, dass sie nicht an der WM mit dabei sind. Aktuell sei noch viel offen. Auch für die Spieler nicht ganz einfach, sagt der Patrick Fischer.
Sie wissen, es geht um Platz und sie mögen es mega gut, wie der Einzelne gespielt hat, gute Visitenkarten abgelegt. Und darum, ja, es wird eine schwierige Entscheidung getroffen werden in den nächsten paar Tagen. Und schauen wir die nächsten 2 Matches an, dann ja, entscheiden wir.
Unter anderem offen ist auch noch, ob der Churer NHL-Crack Nino Niederreiter die Schweizer Nazi an der WM auf dem Eis unterstützt.
Das Team von Patrick Fischer ist für die 2 Testspiele vom Wochenende schon heute auf Tschechien geflogen. Der erste Match an der WM haben die Schweizer dann heute in einer Woche gegen Norwegen.
Sport.
14,5 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das Infomagazin auf RSO vom Freitag, am 3. Mai. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder am Montag wie gewohnt, ab 4:15 Uhr. Natürlich noch hier auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes. Einen guten Abend, Tocken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.